Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Bösewicht war seine Rolle. Er konnte auch naiv, tump und gutherzig, aber vor allem schmierig fies.
Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Ich kauf dich einfach. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Im weißen Frottee-Bademantel mit goldenem Protzring und schmalem Oberlippenbärtchen. Mario Adolf als schwerreicher Kleberfabrikant in der Fernsehserie Kir Royal. Unvergessen. Wir erinnern gleich ausführlich an Mario Adolf, der im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Außerdem geht es um History of Sound, den neuen Film mit Paul Mescal und Josh O'Connor. Wir lassen uns berichten, was bei den Filmfestspielen in Cannes zu sehen sein wird in wenigen Wochen. Und den Mond, den schauen wir uns genauer an durch die Kulturbrille. Willkommen zu Kultur heute mit Maria Elmenreich. Präsenz hat nicht zwangsläufig etwas mit körperlicher Größe zu tun. Die kann helfen, aber wirkliche Präsenz liegt im Blick, in der Stimme, im Feinstofflichen. Mario Adorf hat mit seiner überragenden Präsenz Bühnen, Bildschirme und Leinwände gefüllt. Drei Publikumsgenerationen haben ihn erlebt, angefangen in den 1950ern bis zu seiner Abschiedstournee vor 7 Jahren. Da war er knapp 90, hatte in über 200 Filmen mitgespielt und war ausgezeichnet worden mit allem, was einem großen Schauspieler in Deutschland zusteht. Filmpreis, Bundesverdienstkreuz, Grimme-Preis. An diesem Mittwoch ist Mario Adorf im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. Beatrix Novi würdigt ihn.
Mario Adorf bei der vergeblichen Flucht vor einem mordlustig auf ihn zusteuernden Lastwagen. Wer Roland Klicks deutschen Italo-Western Deadlock von 1970 gesehen hat, wird sich bestimmt an diese Szene erinnern. Adorf spielte den Kraftmenschen, dem Begrenztheit und Aussichtslosigkeit ins große Gesicht geschrieben stehen. Mit der Darstellung eines ähnlich furcht- und mitleiderregenden Menschen hatte er 1957 seinen filmischen Durchbruch gehabt. In »Nachts, wenn der Teufel kam«. Regisseur war der nach Europa zurückgekehrte Robert Siodmak.
Sagen Sie mal, Lütke, Sie haben also nach Ihren eigenen Aussagen eine ganze Anzahl Morde verübt. Wie viele denn ungefähr?
Kannst du nicht gezählt. Stücke 50, 100...
Es war Adorfs Verdienst, dass Siodmak einen authentischen Dialog aus den Vernehmungsprotokollen ins Drehbuch nahm.
Wie heißen die 5 Erdteile?
Osten, Westen, Süden, Norden.
Wie lang ist Ihr kleiner Finger?
1 Meter.
Das Böse zu spielen, sah Adorf durchaus als seine Aufgabe. Und er musste oder durfte sie ja oft spielen, diese Rollen, die auf seine wuchtige, dunkle Erscheinung zugeschnitten schienen. Nichts leichter für ihn als ein Mafioso. Oder als der Übeltäter Santa in Winnetou 1.
Ja, und habe auch deswegen auch nie den jugendlichen Helden nie angestrebt.
Als Absolvent der Münchner Falkenberg Schauspielschule wusste er warum. Hinter Adorfs kinnbetontem Gesicht wohnte, das ist ja nicht selbstverständlich, eine ähnlich robuste Persönlichkeit. Ein Kind der Eifel, aufgewachsen im Städtchen Mayen, das auf seinen großen Sohn Mario stolz sein durfte, weil der auf Mayen nichts kommen ließ. Geboren 1930 in Zürich als uneheliches Kind einer Röntgenassistentin und eines italienischen Chirurgen, war er ausgerechnet in der Eifel in ärmsten Umständen aufgewachsen. Seine Mutter schlug sich als Näherin durch und gab ihren Kleinen unter der Woche zu den Nonnen eines Waisenhauses. Nichts von all dem hat sich als Schatten über Adorfs freundliche Kindheitserinnerungen gelegt.
Da wurde dann uns gesagt, die Maria zu lieben. Und ich sah dann diese blau gemalte Kitschfigur. Und dann sagte ich, immer bei mir sagte ich, ich liebe Maria nicht. Ich liebe Gerti.
Seine uneheliche Geburt vermasselte dem kleinen Mario nur die Aufnahme in die Napola, die nationalsozialistische Erziehungsanstalt, die er sehnsüchtig angestrebt hatte. Gleichzeitig kolportierte er treuherzig Anti-Nazi-Witze, wie Kinder eben sind. Unvergesslich blieb ihm, dass er durch irgendwelche Zufälle immer zu kleine Schuhe tragen musste. Man darf das symbolisch auffassen. Für eine Karriere, in der Hauptrollen selten waren, die aber dafür lief und lief und lief.
Also erst einmal habe ich den Beruf weitgehend als ein Handwerk gesehen, dass man lernen muss und lernen kann.
Als der Regisseur von Deadlock, Roland Klick, von Adorf einen echten Leidensausdruck verlangte, erklärte ihm dieser, er könne, sorry, nur einen gespielten liefern. Handwerk, Prägnanz und Vielsprachigkeit sicherten Adorf jahrzehntelang, das war bundesdeutschen Schauspielern selten vergönnt, anspruchsvolle Leinwand- und Fernsehproduktionen. Von Rolf Thieles Das Mädchen Rosemarie bis Helmut Dietls Rossini. Er war Vater Mazzarat in Der Blechtrommel und Mussolini in Die Ermordung Matteottis. Er drehte mit Chabrol und Fassbinder, mit Billy Wilder und Sam Peckinpah. Die Bezeichnung Weltstar wies er von sich. Weltstars gäbe es nur in Hollywood. Und dort hatte es ihm ja nicht einmal gefallen. Seine Erinnerungen an die Dreharbeiten zu Peckinpahs Major Dundee lesen sich wie kulturkritische Kommentare zum US-Business. Adorf blieb in Europa, lebte lange in Rom, zog nach Saint-Tropez, wo er Brigitte Bardot kennenlernte, aber klugerweise ihre Freundin heiratete. Mit zunehmendem Alter wuchs er wie von selbst in die Rolle beherrschender Patriarchen hinein. Die berühmteste wurde 1993 Dieter Wedels Mehrteiler »Der große Bellheim«. Geprobt hatte er etwas in der Art 7 Jahre zuvor in Helmut Dietls »Kir Royal«.
»Ich bin da einfach über«. Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance.
In dieser Rolle war er wieder ganz der Alte, sehr böse.
Der Schauspieler Mario Adorf, im Alter von 95 Jahren, ist er gestern gestorben. Beatrix Novi hat an ihn erinnert.
In spring we sow at the harvest more, and that is how the seasons round they go. But
of all früh aufstehen und dann im Rhythmus der Jahreszeiten auf dem Feld arbeiten. Das Leben eines Country Boys, eines Jungen vom Lande. Solche Folksongs aus den USA wären heute verloren, hätte man sie nicht in mühevoller Kleinarbeit für die Nachwelt aufgehoben, den Gesang auf Wachsplatten aufgezeichnet, die Texte niedergeschrieben. Von dieser musikwissenschaftlichen Feldforschung erzählt Regisseur Oliver Hermanis in seinem jüngsten Film The History of Sound, zu Deutsch Die Geschichte des Klangs. Und die beiden Musikethnologen, die den Klang der Lieder einfangen, die sind wahrlich starbesetzt mit Paul Mescal und Josh O'Connor. Zum Filmstart von The Sound of History jetzt ein Gespräch mit unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus. Im Winter des Jahres 1920 ziehen die beiden Hauptfiguren Lionel und David also durchs ländliche Maine und sammeln Folksongs. Ist das eine Art Roadtrip, auf den uns der Film mitnimmt?
Ja, das ist ein Roadtrip. Das ist auch eine Forschungsreise und auch eine Expedition natürlich in die Urgründe der US-amerikanischen Folkmusik. Und es ist auch oder vor allem eine wunderbar zarte, melancholische Liebesgeschichte. Denn diese Liebe, die wird schon mit der ersten Begegnung der beiden jungen Männer in einer verrauchten, lauten Studentenkneipe erzählt. David, eben Musikstudent aus wohlhabender Familie, der spielt am Klavier eine Ballade von den Appalachen. Und Lionel, der Farmersohn, singt dazu spontan den Text, den er eben von seinem Vater kennt. Und die beiden sehen sich in dem Moment nicht an. Der eine kehrt dem anderen den Rücken zu. Aber sie sind eben schon vereinigt und verbunden von Anfang an durch dieses Lied.
Die beiden verstehen sich also über die Musik, lieben einander und sie teilen die Liebe zur Musik. Wie geht Oliver Hermanis mit diesem Rohstoff Musik um in History of Sound?
Ja, er setzt ihn schon sehr klug oder vielschichtig in Szene. Also diese beiden jungen Männer werden ja nach der ersten Begegnung durch den Ersten Weltkrieg auseinandergerissen. Lionel geht eben als Soldat nach Europa und David kehrt nach dem Tod seines Vaters eben zurück auf die Farm und muss seiner Mutter da helfen. Aber dann kommen die beiden eben durch die Musik wieder zusammen, eben durch diese, du hast es schon gesagt, Reise 1920, diese Forschungsreise, wo sie diese Musik aufzeichnen. Sie nehmen die Folksongs und Balladen dieser sogenannten einfachen Bevölkerung auf, eben Köchinnen, Farmer, Kinder, auch die Nachkommen von ehemaliger Sklaven. Und sie werden, ja, sie erfahren sozusagen durch diese Lieder alles, was sie schon vielleicht wissen oder ahnen vom Leben und Sterben, von der Armut, von der Musik, von der Sehnsucht nach Verzweiflung. Und David und Lionel nehmen eben diese Oral History auf mit ihren Wachsplatten. Und dabei wird eben die Musik zum Medium der Gefühle ihrer Sehnsucht, die sich eben auch nicht offen äußern kann.
Mhm. Diese beiden Hauptdarsteller, das sind Paul Mescal und Josh O'Connor. Der eine hat vor kurzem Shakespeare in dem Film Hamlet gespielt und der andere dürfte ganz sicher einem größeren Publikum unter anderem als Prinz Charles aus der Serie The Crown bekannt sein. Zwei Stars also ihrer Generation. Teilen sich diese beiden die Aufmerksamkeit des Publikums gerecht auf? Also spielen die auf Augenhöhe miteinander?
Ja, sie spielen ein Liebespaar und sie sind auch auf der Leinwand ein gleichberechtigtes Paar. Und Josh O'Connor, der spielt ja den wohlhabenderen der beiden auch, der spielt diese gesellschaftlichen Privilegien seiner Figur mit durch so eine selbstbewusste Körperhaltung, durch Agilität. Aber seine Figur David, die verströmt auch eine tiefe Melancholie, weil er eben zu ahnen scheint oder zu wissen scheint, dass die Liebe dieser beiden eben nur in dieser Einsamkeit der Wälder auf dieser Reise gelebt werden kann. Und vielleicht trägt er auch noch den Krieg in sich. Und Paul Mescal als Farmers Sohn, der hat eine ganz andere Physis. Körperlich, präsent, aber eben auch verhaltener, schüchterner, weil er eben aus einer anderen Klasse gehört als Farmers Sohn. Und Oliver Hermanus gibt eben diesen beiden Darstellern wirklich die Zeit und den Raum, diese Gefühle zu spielen in dieser Weite der Landschaft, durch Bilder, die manchmal wie Gemälde des US-amerikanischen Realismus der 1930er, 40er Jahre wirken mit ihren gedämpften Farben und auch durch einen gemächlichen Rhythmus und der, das wäre mein einziger kleiner Kritikpunkt, manchmal ein bisschen zu gemächlich ist.
Also ein kleiner Kritikpunkt, viel Lob höre ich daraus. Ich will nochmal zu dieser Landschaft, zu diesem Roadtrip kommen. Die beiden Hauptfiguren sind also unterwegs im Winter in Maine. Was für ein Bild von den Vereinigten Staaten begegnet da den beiden?
Diese winterliche Landschaft, die ist natürlich auch eine Metapher dafür, dass es für diese beiden Schulenliebenden in dieser Zeit eigentlich nur eine kalte, feindselige Außenwelt gibt. Aber der Winter, der bringt sie eben auch zusammen, weil sie sich auf ihrer Reise in ihrem kleinen Leinenzelt aneinander schmiegen, aneinander kuscheln, wie Ertrinkende, ja, so manchmal sozusagen sich aneinander vor dem Ertrinken retten. Und was das konkrete Bild der Vereinigten Staaten betrifft, also die Zärtlichkeit, mit der The History of Sun auf diese hart arbeitenden Menschen blickt, die ihren Blues singen, ihre Balladen, ihre Songs, ihre Gospels, ihre tieftraurigen Liebeslieder, dieser zärtliche Blick, der ist eigentlich wie eine US-amerikanische Utopie und den nimmt man gerne mit angesichts der brachialen Figuren, die jetzt das gegenwärtige Bild der Vereinigten Staaten prägen. Also The History of Sound ist auch eine Gegenhistorie, ohne dass der Film das wirklich sein will wahrscheinlich.
Katja Nikodemus war das über History of Sound. Ab heute ist der neue Film von Oliver Hermanus in den deutschen Kinos zu sehen. Und seit heute ist bekannt, welche Filme im Mai an der Croisette zu sehen sein werden, im Filmpalast direkt am Hafen von Cannes bei den Filmfestspielen. Die Präsentation des Programms einen Monat vor Festivalstart ist immer ein Ereignis für sich. Festivalchef Thierry Frémaux schwingt große Reden über das Kino und die Kunst. In diesem Jahr hat er betont, dass die US-Filmindustrie in einer Übergangsphase stecke. Das erkläre, warum Hollywood diesmal kaum vertreten sein kann. Wer aber dabei ist, das weiß unsere Korrespondentin Julia Borutta.
Beim Filmfestival in Cannes werden dieses Jahr zahlreiche deutsche Produktionen, RegisseurInnen und SchauspielerInnen zu sehen sein. In den Wettbewerb hat es der neue Film von Valeska Griesebach geschafft, Das geträumte Abenteuer. Es handelt von einer Frau, die sich in der Grenzregion zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei auf einen Handel einlässt, um einem alten Bekannten zu helfen. Sie folgt dem Helden in sein Abenteuer und betritt gefährliches Terrain. Produziert wurde der Film vom Komplizen-Filmteam, zu dem auch Marin Ade gehört, die in Cannes 2016 mit Toni Erdmann Furore gemacht hatte. Ebenfalls im Wettbewerb läuft der Film 1949 des polnischen Filmemachers Paweł Pawlikowski über die Rückkehr des Schriftstellers Thomas Mann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in seine Heimat Deutschland. Mit dabei Schauspieler August Diehl und Sandra Hüller, die im letzten Jahr gleich mit zwei Filmen in Cannes enormen Erfolg hatte. Ebenfalls im Wettbewerb vertreten ist die Österreicherin Marie Kreuzer mit ihrem Film Gentle Monster. Die französische Schauspielerin Léa Seydoux erlebt darin, wie das Leben eines Paares ins Wanken gerät. Auch außerhalb des Wettbewerbs, in dem so bekannte Regisseure wie Pedro Almodóvar und Hirokazu Koreeda ihre Kunst zeigen werden, sind deutsche und deutschsprachige Produktionen vertreten. Volker Schlöndorff mit seinem Schwarz-Weiß-Film Heimsuchung sowie die Österreicherin Sandra Wollner mit ihrem neuen Werk Every Time. Das 79. Filmfestival in Cannes findet vom 12. bis zum 23. Mai statt.
Und wir hier im Deutschlandfunk werden natürlich berichten, live aus Cannes. Julia Borutta mit einer Vorausschau auf das Filmfestival.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Der Flug in Richtung Mond war erfolgreich und auch der allererste Flug um den Mond herum. Jetzt ist die Artemis II Crew auf dem Weg zurück zur Erde. Dort wird sie am Samstagmorgen erwartet und dabei wieder beobachtet von zahlreichen Erdenbürgern. Während auf der Weltkugel Kriege toben und Krisen herrschen, scheint der Blick in Richtung Mond und darüber hinaus umso attraktiver. Als wohltätig, beruhigend und erhebend beschrieb ihn der Philosoph Arthur Schopenhauer bereits im Jahr 1819. Über die Faszination des Mondes habe ich mit dem Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch gesprochen. Ich wiederhole nochmal den Dreiklang von Schopenhauer, Herr Hörisch. Wohltätig, beruhigend und erhebend sei der Mond. Welche Adjektive würden Sie hinzufügen?
Er ist menschennah, er ist intim, er ist vertraut. Wir gucken mit Kant zu sprechen in den gestirnten Himmel über uns und denken, mein Gott, unglaublich viel, wahnsinnig weit weg. Den Mond könnten wir ja erreichen. Ich war ganz erstaunt, ich habe es nochmal nachgerechnet. Der ist ja gerade lumpige 400.000 Kilometer entfernt. Also wenn ich mit dem Auto pro Jahr 20.000 Kilometer fahre, könnte ich in 20 Jahren bequem da sein. Er ist uns nah, er ist uns intim. Wir sagen Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Er hat menschliche Züge. Ganz anders als diese kalten Gestirne. Mit der Sonne können wir es nicht aufnehmen. Das ist kein Platz, auf dem man leben könnte. Mit dem Mond können wir sagen, wir verstehen uns.
Ja, eine Art Sympathieträger, wenn ich Sie richtig verstehe. Dabei ist es doch eine Steinwüste ohne Leben. Seit über 4 Milliarden Jahren unverändert.
Ja, aber wir merken, sie nimmt zu und sie nimmt ab. Das tun wir Menschen leider auch. Wir werden adipös oder wir haben zu wenig Nahrung und werden mager. Wir wissen alle, Ebbe und Flut hängen mit dem Mond zusammen, der weibliche Zyklus auch. Also der Mond hat eine Geschichte. Er verändert sich. Er ist mal halb zu sehen, mal gar nicht zu sehen. Also er ist so interessant, wie Menschen interessant sind. Und wir können so tun, als wenn wir in ihm selbst eben auch ein Gesicht entdecken. Also theoriesprachlich ausgedrückt, der Mond ist anthropomorph. Die anderen Gestirne sind menschenfeindlich oder sind das ganz andere des Menschen.
In der Romantik hat der Mond eine ganz besondere Begeisterung ausgelöst. Caspar David Friedrich hat das Bild »Zwei Männer in Betrachtung des Mondes« gemalt. In den Kunstliedern von Schubert und Schumann wird der Mond besungen, auch in der Lyrik taucht er auf. Was hat denn damals die ganze Welt im Mond gesehen? Ein Partner, einen stillen Beobachter, sowas wie einen Vertrauten?
Es ist in der Tat, also wenn wir an das berühmteste Gedicht denken, es ist ganz zweifellos, der Mond ist aufgegangen von Matthias Claudius, nicht? Und da haben wir eben wirklich den Vertrauten, den Sie angesprochen haben, gesehen. Mit dem können wir per Du und Du sein. Aber um nochmal auf Schopenhauer zurückzukommen, er ist ja zugleich das, was uns erhebt, das Erhabene, das, was größer ist als uns. Also es ist eine Vertrautheit, die mit ganz großem Respekt eben auch noch versehen ist. Und es ist eben etwas, was die Romantik umgetrieben hat. Wie sollen wir den Mond richtig deuten? Das geht ja schon los, gebildet wie die Romantiker waren, dass wir nicht genau wissen, wenn der Mond menschenähnlich ist, ist er ein Mann oder ist er eine Frau? Für die Franzosen La Lune, nicht? Im Lateinischen Luna, der Sonne, sagen die Franzosen, le soleil, wir sagen die Sonne. Also schon solche Fragen, die uns eben umtreiben, zeigen, dass wir im Mond etwas Vielgestaltiges und Interpretationsbedürftiges haben. Und das macht ihn natürlich so Romantik anfällig.
Wie wirkt sich denn dieser Genusunterschied, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, auf das Image des Mondes aus?
Ganz elementar. Sie reden mit einem alten weißen Mann, der sieht eben im Mond, da ich auch frankophil bin, eher eine Frau, also eher eine runde Gestalt mit weiblichen Rundungen. Wenn wir eben der Mond sagen, wie im Deutschen, sind wir eben in der Tat auf einer ganz anderen Schiene. Dann kann es eben auch die weiße Scheibe sein, die da astronomische Forschungen provoziert. Also man kann ein ganz rationales Verhältnis dazu haben. Für mich steht fest, die Romantiker haben recht, wenn sie mit den Franzosen und anderen romanischen Sprachen sagen, La Lune, die Mond statt der Mond.
Ich will nochmal auf Schopenhauer zurückkommen. Der hat gesagt, wir lieben den Mond, weil wir ihn nicht besitzen können. Nun kommen wir dem Mond immer, immer näher. Die USA planen die nächste Mondlandung für das Jahr 2028, China für 2030. Wenn sich die Menschheit auf dem Mond immer breiter macht, Sie haben es ja vorhin auch schon angedacht, 20 Jahre Autofahrt, wird der Mond dann an Faszination verlieren?
Das Verrückte ist ja, dass wir mit einem wirklich Verrückten zu tun haben, nennen wir seinen Namen Elon Musk. Und der deklassiert ja den Mond, was für den Mond spricht, wenn er Elon Musk als Feind hat. Musk sagt ja, der Mond ist uninteressant, den haben wir sowieso schon in der Tasche, auf zum Mars. Nicht der Mars ist aber der Kriegsgestirnsgott und nicht eben der freundliche, der weibliche, der menschennahe Mond. Wir müssen mit dem Mond aufpassen, dass wir nicht so kolonialistisch, nicht so ausbeuterisch mit ihm umgehen, wie wir mit der guten Gaia, wie wir mit der Mutter Erde umgehen. Aber alles spricht dafür, dass wir eben ein technologisches Verfügungs- und Ausbeutungsverhältnis, das wir bei der Erde erprobt haben, eben auch beim Mond probieren und dann eben in the long run beim Mars, ob wir damit gut beraten sind, Fragezeichen.
Der erste, der ja seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat, das war Neil Armstrong 1969. Das war ein mediales Weltereignis und auch jetzt verfolgt ja, so wirkt es zumindest, die halbe Welt die Mondumrundung der Artemis 2 Crew. Haben Sie eine Erklärung für dieses Gemeinschaftsstiftende dieser Unternehmungen? Ich glaube, Sie haben wahrscheinlich auch als Teenager 69 alles verfolgt, oder?
Ja, wir hatten gerade seit 2-3 Jahren einen Fernseher und ich weiß noch genau, dass ich eben auch nachts wach geblieben bin und unter uns gesagt, schrecklich viel gesehen hat man ja nicht. Es war Schneegestöber und für heutige Verhältnisse sensationell unscharfe Bilder. Aber Zeitgenosse dieses epochalen Ereignisses zu sein, das war schon erhaben. Was war denn so toll an diesem Ereignis, dass sich Menschen, die den Rest der Welt und den Kosmos beobachten, von einem anderen Gestirn aus selbst beobachten lassen müssen? Also, dass man nicht von der Erde aus den Mond telegrafisch oder fotografisch oder filmisch erfasst, sondern dass wir uns von der Position des Mondes aus den Blick auf die Erde müssen gefallen lassen. Das war ein irres Ereignis. Wir haben gemerkt, dass wir exzentrische Wesen stehen. Also was uns Kopernikus gelehrt hat, wurde auf eine sehr visuell suggestive Art und Weise wieder deutlich. Die Erde ist ein exzentrischer Ausnahmefall und das Leben auf der Erde ist ein exzentrischer Ausnahmefall. Und es fällt nicht schwer, dann tiefsinnig zu werden, ob wir exzentrische Menschenwesen wirklich mit unserer Exzentrizität gut umgehen oder ob wir exzentrisch sind im brutalen Sinne, der nicht zu rechtfertigen ist, das steht eben dahin.
Der Kulturwissenschaftler Jochen Hörisch über den Mensch und den Mond. Die russische Justiz stuft die Nichtregierungsorganisation Memorial als extremistisch ein. Mehr in den Kulturmeldungen jetzt mit Michael Köhler.
So berichten es heute russische Staatsmedien. Die Tätigkeit von Memorial und ihren Untergliederungen gelten, wie erwähnt, als extremistisch und damit verboten. Die Arbeit von Memorial in Russland wurde bereits durch frühere Maßnahmen unterbunden und ins Ausland abgedrängt. Durch den neuen Schritt droht vielen Mitarbeitern und Unterstützern im Land eine Kriminalisierung. Memorial wurde 1989 gegründet, hat sich für die Aufarbeitung staatlicher Verbrechen der Sowjetunion und für Menschen- und Bürgerrechte in Russland eingesetzt. Das norwegische Nobelpreiskomitee hatte russische Versuche bereits verurteilt, die Menschenrechtsorganisation zu kriminalisieren. Im Jahr 2022 teilte sich Memorial den Friedensnobelpreis mit dem belarussischen Aktivisten Alex Bialyatsky und dem ukrainischen Zentrum für zivile Freiheit.
Esta primavera el arte se va a las playas españolas. Art Colón revive su edición en Palma de Mallorca del 9 al 12 de abril en el Palau.
Lieber Palma als Köln-Porz offenbar. Das sagten sich die Veranstalter und lassen dieses Frühjahr, Esta Primavera, die Kölner Kunstmesse Art Colón erstmals auf den Balearen stattfinden. Köln macht es der Art Basel nach, die inzwischen auch Ableger in Miami, Hongkong und Paris hat. Erste Versuche, mit der Art Colón nach Mallorca zu gehen, reichen bis ins Jahr 2007 zurück. Ob das jetzt nach und im Irankrieg für Kunstkäufer vom Golf oder aus den USA der richtige Moment ist, muss man abwarten. Die Nachfrage im Palau de Congresos, wo die Art Colón stattfindet, wird es jedenfalls zeigen. Es misst knapp 8x4 Meter. Pablo Picassos berühmtes Antikriegsgemälde Guernica. Es ist nicht nur sehr groß, es ist auch alt und hat Transportschäden. Picasso malte das Grauen durch das Bombardement der deutschen Legion Condor auf die baskische Kleinstadt 1937 und es zu transportieren müsste man es vom Rahmen trennen, weil es eben so groß ist. Es hängt im Reina Sofia Museum in Madrid. Die Basken wollen das Gemälde zum 90. Jahrestag des Bombardements in Bilbao ausstellen. Doch die zentralspanische Regierung sperrt sich, will es nicht herausrücken. Restauratoren raten jedenfalls ab, das bereits in Mitleidenschaft gezogene Werk auf Reise zu schicken. Auch wenn es kein Krieg ist, für Krach zwischen Nachbarn kann Kunst immer wieder gut sorgen. Und zum Schluss, der Politikwissenschaftler Moritz Wein ist neuer Direktor der Arolsen Archives, des weltweit größten Archivs zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus. Der 37-jährige Österreicher sei vom Internationalen Ausschuss berufen worden, teilten die Archive mit. Wein ist damit seit 1. April Nachfolger der französischen Menschenrechtsexpertin Florian Azoulay, die die Arolsen Archives von 2016 bis 2025 geleitet hat. Wein arbeitete zuletzt im österreichischen Bundesministerium für Bildung.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Israels Angriffe auf den Libanon sind gleich Thema in den Informationen am Abend. Davor die Nachrichten um 18 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreich.